springen nicht aus.
Heute in CT-Uplink, Notfall-Windows, Dell-Zertifikate und Browser-Vergleich. Bis gleich.
CT-Uplink.
So, genug gespielt. Hallo, willkommen zu CT Uplink. Diese Woche wieder mit einer neuen CT, die 26, die hellblaue. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und mit mir sind heute da
Daniel Berger aus dem Internetressort.
Fabian Scherschel, heißt Security.
Peter Siering von den Softwerkern.
Genau, und mit dir fangen wir auch gleich an, weil ihr habt das Titelthema gemacht. Peter, immer nochmal dazu sagen, wer. und zwar habt ihr das Notfall-Windows gemacht. Was, also Windows haben wir nur die letzten Wochen jetzt die ganze Zeit. Was ist denn das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist so ein Rettungssystem im Grunde genommen, das wir gemacht haben. Also auf der Heft-DVD findet sich der Bausatz für ein Windows-Rettungssystem, mit dem man also dann einen bootfähigen Stick oder ein optisches Medium erzeugen kann, das startfähig ist. Und da sind einige Tools drin, um ein Windows wieder heile zu machen. Das kann, weiß ich nicht, kaputt sein, weil ein Virus sich eingenistet hat oder, weiß ich nicht, das Dateisystem ist beschädigt.
Und aber es ist ein Bausatz drauf, hast du jetzt gesagt, es ist nicht Windows drauf. Warum können wir ein Windows nicht direkt drauf tun? Ist das naheliegend oder?
Ja, das haben wir über viele Jahre versucht, bei Microsoft irgendwie eine Lizenz zu bekommen. Ja. Microsoft hat ja selber so ein Minimal-Windows im Angebot, das Windows PE, das steckt in jedem Windows drin. Die Installation von Windows beginnt mit dem Windows PE. Und früher hat Microsoft mal Lizenzen dafür rausgegeben, aber in letzter Zeit tun sie es nicht mehr und die Lizenzen sind relativ teuer. Also wir hätten sich den Heftpreis verdoppeln müssen, um ein echtes Windows drauf zu machen und inzwischen geht es gar nicht mehr.
Und was braucht man da jetzt? Also muss man auf dem Windows-Rechner wahrscheinlich, oder? Wie?
Ja, man braucht einen Windows-Rechner, Windows 7, Windows 8, Windows 10 tun alle. Das ZIP-Archiv von unserer DVD kopiert man auf den Computer und dann braucht man die EWAL-Version von Windows 10 in dieser LTSB-Variante, also diese langzeitsupportete Variante von Microsoft. Die muss man runterladen. Das heißt, man hat so 2 bis 3 Gigabyte Download zu erledigen. Dann startet man das Tool, verfüttert den Inhalt der Windows-DVD an das Tool und dann lädt das nochmal ein paar Sachen runter, Virenscanner in aktueller Fassung und ja, dann fällt ein Notfall im Venium raus. Braucht so 25 Minuten auf einem Rechner mit einer SSD.
Und also das heißt, man sollte es nicht erst machen, wenn das ist ja die Frage, also wenn es zu spät ist, also wenn der Rechner oder jetzt in meinem Fall der Laptop nicht geht, dann ist es zu spät. Also das sollte man jetzt irgendwie machen.
Genau, jetzt machen, in den Schrank legen oder einen Rechner suchen, der funktioniert. Also wenn der eigene Rechner zickt, dann zu einem Nachbarn gehen, zu einem Freund gehen und das dort machen. Und nicht auf so einem wackeligen Rechner wird es kritisch. Insgesamt ist der Bauprozess fragiler, sage ich mal. Also wenn man einen Virenscanner auch sehr scharf geschaltet hat, der jeder Art von Schädlingen und über diese Früherkennungssachen, der greift womöglich mal dazwischen und stoppt den ganzen Prozess. Deswegen ist eine Empfehlung in dem Artikel tatsächlich, wenn man solche Effekte erlebt, den Virenscanner für das Bauen mal kurz auszumachen.
Okay, und Langzeitsupport heißt, wie lange kann ich da die vergessen? Also Windows wird ja jetzt irgendwie regelmäßig updaten. Ne? Wir haben jetzt das erste, ist jetzt gerade die Woche auch wundervoll glatt über die Bühne gegangen.
Ja, es ist ja gekommen, dieses 15.11 für Windows 10, dann ist es wieder ein paar Tage verschwunden. Und wir haben ein bisschen Pech gehabt, als wir das Notfall-Windows gemacht haben, gab es das 15.11 noch nicht. Das war im Grunde genommen auf CD ins Presswerk unterwegs, dann kam das 15.11 das erste Mal, dann haben wir es probiert. Das Notfall-Windows baut auch wunderbar, aber es läuft hinterher nicht. Also es sind irgendwelche subtilen technischen Änderungen drin. Und inzwischen gibt es so Fixes, die haben wir aber noch nicht drin. Also deswegen empfehlen wir diese LTSB-Version. Die wird Microsoft über einen langen Zeitraum zur Verfügung stellen.
Und genau, also es ist ja nicht wichtig, welche. Also das Wichtige ist, dass man dann Windows erstmal starten kann. Genau. Macht man das dann für einen USB-Stick? Habt ihr, glaube ich, ist am besten.
Die Empfehlung ist, einen USB-Stick zu nehmen. Es startet einfach viel schneller, diese optischen Medien. Ich kann mich noch erinnern, die ersten Knoppigse, ne? Wenn man dann ein Programm angeklickt hat, dann jault das Laufwerk wieder los und dann dauert es erstmal eine Weile, bis es auf Tour ist und dann dauert es eine Weile, bis das Programm kommt. Also Stick ist geiler.
Ja, krass. Und dann, also ihr habt dahinter auch noch ein paar Sachen, die man damit machen kann. Also dann brauchen wir jetzt nur mal, kommen wir mal zusammen. Also hier sehe ich schon Viren, da gibt es ja sonst auch immer Desinfekt. Das ist jetzt aber quasi dann direkt mit einer Windows-Version.
Genau, also das sind Windows-Antivirus-Software oder Anti-Schädlings-Software. Es sind einige Produkte mit drin, die man benutzen kann. Was ich ganz für einen Vorteil von so einem Notfall-Windows im Vergleich zu dem Desinfekt halte, ist halt, dass man mit den Original-Tools auf der Registry arbeitet und nicht mit Nachprogrammierten. Das Nachprogrammiert ist nicht unbedingt schlecht, aber es kann eben immer mal dazu führen, dass etwas komisch funktioniert. Andererseits, wir haben mal sehr deutlich in einem Artikel geschrieben, dass das ein Vorteil ist und dann haben wir auch ein bisschen Schelte für bekommen. Und es gab auch Leser, die berichtet haben, dass die kaputte Dateisysteme, die die Windows-Tools nicht mehr heil gekriegt haben, mit einem Linux wieder an den Start gekriegt haben. Also im Zweifelsfall muss man beides probieren, wenn man ganz hartnäckigen Fall hat. Oder kann mit dem einen Erfolg haben, mit dem anderen nicht. Also eine Garantie gibt es da leider nicht.
Okay, also man muss genug Darlegen haben. Gibt es noch irgendwie was, was man extra... Also was ich hier schon sehe, ist, es sind da mehrere Programme im Einsatz. Sehe ich das hier schon an den... Ja. Nee, die Screenshots sind nur...
Es ist Datenrettungssoftware dabei. Ja. Es ist Software, um Hexdumps von der Platte anzugucken. Es ist Software dabei, um Images zu ziehen. Man kann, das ist eigentlich das Schöne an dem Notfall-Windows. Es ist nicht wie das Microsoft-Notfallsystem, dieses Windows PE, minimal, sondern wir haben einen Explorer drin. Das heißt, man kann die ganz üblichen Bewegungsabläufe, die einem vertrauten Funktionen verwenden. Was vielleicht auch für Leute, die bei so einem Desinfekt irgendwie so ein bisschen Angst vor dem Linux haben, einfach nochmal für das Notfall-Windows wiederum spricht.
Ja, das sieht schon immer noch ein bisschen anders aus, kann ich aus Erfahrung sagen, wenn man es reinlegt. Okay, dann.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Windows-Rechner nicht mehr so viel kaputt gehen. Ist das nur mein persönlicher Eindruck? Also ich habe lange Zeit sowas nicht mehr gemacht. Mhm. Früher passierte mir das öfter.
Ja, es sind schon hartnäckige Fälle. Also wir haben immer mal wieder jetzt in letzter Zeit gehabt, dass Windows-Updates geklemmt haben. Und da kann man jetzt tatsächlich auf einem moderneren Windows mit dem Notfallsystem drauf losgehen und kann so ein Update aus dem Windows wieder rausoperieren, das den Start von dem Windows verhindert. Ist es seltener geworden.
Es gibt, also bei Windows 10, ich bin ja Nutzer und ich finde es eigentlich cool, aber ich hatte schon ein Problem, wobei ich weiß auch nicht, ob das da geholfen hätte. Also nach meinem Update irgendwie dieser Update-Prozess von Windows 10 ist so, dass der das ja irgendwie nachts macht, so eingestellt ist, und wenn man im Ruhezustand ist, zumindest bei mir ist, dann geht er nicht wieder aus. Und das heißt, ich laufe morgen an meinem Rechner vorbei und wundere mich, warum er an ist, und so halb verschlafen habe ich gedacht, mach mal aus, so, und mach der an. Und dann ist er nicht mehr wiedergekommen. Dann ist er nicht mehr wiedergekommen und ich musste tatsächlich komplett neu installieren. Also es war erste Woche Windows 10 oder so. Aber es waren alles noch da. Das fand ich, also es war alle, der hat ja bei Windows 10 diese ganzen Sachen irgendwie gesichert. Also in irgendwelchen Programmen. Also da gibt es so einen Ordner Windows Old, hieß der so schön. Da war alles noch da. Also ich habe zum Glück alles wiedergefunden. Nur bei mir sind jetzt noch Programme installiert, die nicht verknüpft sind. Also quasi mein Programmordner ist voll, aber...
Ich glaube, du brauchst das Notfall-Windows.
Ich brauche das jetzt, ja. Also wenn ich das nächste Mal früh vorbeilaufe.
Der Vorteil von so einem Notfallsystem ist, vielleicht nochmal zu sagen, wenn ich das vom Notfallsystem gestartet habe, dann ist das Windows, das auf der Platte liegt, nicht in Betrieb. Das heißt, man hat nicht das Problem, dass man einzelne Dateien, die womöglich in Betrieb sind, nicht verschieben kann, sondern man kann wirklich an alles ran.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es mir in dem Fall, weil ja offensichtlich durch meinen beherzten Neustart, ist vielleicht das falsche Wort, Shut-off hatte nichts mehr gefunden. Es war sehr irritierend.
Ja, es klingt nach einer Reparatur, die ich anders gemacht hätte, aber...
Ja, es war früh und ich dachte, und mein Rechner ging nicht mehr an.
Ja, naja, aber klar, wenn man so eilig hat, dann macht man manchmal Dinge, die hinterher wieder schwer gerade zu ziehen sind. Aber da hilft dann vielleicht auch kein Notfallsystem mehr. Manchmal hilft dann nur ein neuer Anfang.
Ich habe das gemacht, was zum Windows 10 Update vielleicht gar nicht schlecht ist, dass man einmal mal ordentlich aufräumt. Nur, dass ich es halt ungewollt eine Woche danach gemacht habe. Weil das Update hat ja eigentlich total super geklappt. Also es hat alles funktioniert danach, alle Programme liefen noch. Nur danach war dann gar nichts mehr. Es war sehr jungfräulich. Okay, ja, ich werde mich vorbereiten. Werde ich das mal durchmachen hier, aber irgendwie, also er ist auf jeden Fall immer noch früh an. Das ist mein Windows 10 Problem. Gucke ich noch mal.
Also wenn ich jetzt 15.11 habe, kann ich das nicht benutzen.
Doch. Also wir benutzen Windows 10 als technische Basis in dem Notfall Windows PE und Windows, diese LTSB-Version als technische Basis. Man kann sich an jedem Windows damit zu schaffen machen. Also das ist jetzt nicht nur für Windows 10 dieses Notfall Windows, sondern da kann man auf einen Windows 7 mit losgehen, auf einen Windows 8 und einen Windows 10.
Weil ich brauche auf dem 15.11 kann ich es nicht bauen?
Doch, auf dem 15.11 kann man es auch bauen.
Okay. Nicht als Grundlage.
15.11 aber man kann 15.11 nicht reinstecken als die Grundlage. Das ist das. Ne? Also wie gesagt, die Empfehlung, und das ist von der Zeitersparnis, man lädt 3 GB runter. Das macht das Ding von alleine. Das dauert vielleicht eine Weile, auch wenn man einen Namen DSL-Anschluss hat, dauert es eine Weile länger. Aber hinterher baut das Windows. Wenn man jetzt anfängt, man kann theoretisch auch mit einer schon runtergeladenen ISO-Datei, das ist aber nicht empfehlenswert, weil es einfach viel Zeit kostet, das so hinzupuzzeln, und dann ist der Download einfacher.
Das war ja als Computerspieler gewöhnt. Ne? Das ist der Day-One-Patch. Du kaufst eine CD, liest die rein und dann lädt der erstmal 25 GB runter.
Ja, da sind natürlich, das sind in den 25 Minuten drin, oder? Das muss man jetzt dazu sagen. Das ist ja nicht. Ach nee.
Okay. Es ist wirklich, wenn alles da ist und man drückt den Knopf zum Loslegen, dann dauert es auf einem gängigen Rechner mit einer SSD 25 Minuten.
Ich weiß, im Nachhinein ärgert man sich, wenn man es nicht gemacht hat. Das kann ich jetzt. Also wenn man dann vorm Rechner sitzt und nicht noch 5 alternative Rechner hat, wo man das dran bauen kann. Ja, cool. Also der Rest steht alles in, das ist eine ganze Strecke. Habt ihr mehrere Artikel gemacht?
Ja, der Axel Waldig hat sehr intensiv gezeigt, wie man die Tools benutzt. Ne? Er hat einfach konkreten Fällen erzählt, wie man zum Beispiel so ein Update aus dem Windows rausbruckeln kann, wenn das gar nicht mehr starten mag mit dem Notfall-Windows.
Aber ich sehe schon, die häufigsten Probleme habt ihr auch schon beantwortet. WLAN geht nicht.
Ja, in dem Notfall-Windows muss man ja auch wieder ans WLAN oder ans Netz. Genau. Das macht Sinn, damit die Antivirus-Programme sich neue Signaturen holen können.
Ja, cool. Also das ist dann für unsere Leser, das können Sie ja, dann könnt ihr uns auch schreiben, wie es funktioniert hat, wenn ihr es noch vor mir hinkriegt. ja, ich nehme mir das jetzt vor, aber es ist ja immer so, also könnt ihr ja sagen, wie es geklappt hat und wir gucken dann mal. Ihr nehmt ja auch Feedback dann entgegen, ihr macht das.
Ja, wir haben ein Auge auf das Forum zu dem Projekt,
genau.
Und sind da aktiv.
Genau, dann gucken wir mal. Ja, dann gucken wir jetzt erstmal trotzdem noch zu Windows. Ich habe den auch hier extra mitgebracht. Ihr habt Browser getestet. Ist nicht nur Windows, aber Windows hat eine große Neuerheit drin, die ihr auch direkt im Titel Neuerungen, die ihr direkt im Titel gepackt habt.
Der große Herausforderer quasi, der Edge-Browser, der mit Windows 10 gekommen ist und den Internet Explorer endlich in Rente geschickt hat.
Genau. Aber nicht wirklich in Rente. Also ihr testet den immer noch.
Er ist noch drin. Wer will, kann ihn auch benutzen. Aber Microsoft versteckt ihn jetzt besser. man soll schon Edge lieber nehmen. Und er ist auch viel besser eigentlich. Ja, und viel schlanker, ne? So wie die anderen Browser eigentlich, die irgendwie wie Chrome zum Beispiel, das einfach ein schlankes Programm eigentlich ist und einfach die eine bessere Performance hat. Besonders in Bezug auf Internet Explorer, ne? Der auch bei unseren Benchmarks, die wir gemacht haben, der schlechteste ist. Ne? Aber alle anderen Browser, die modernen Browser, eigentlich alle ähnlich.
Was gut habt ihr denn noch für andere? Also wer kennt immer so Chrome, Firefox, aber ihr habt hier.
Genau, sieben. Wir haben Opera 33 und Vivaldi, das ist, der befindet sich noch in Entwicklung und das ist eine Beta-Version, das ist auch so ein ganz interessantes Projekt. Was haben wir noch drin? Safari für macOS natürlich.
Achso, natürlich. Zwischenzeitlich ging der für Windows, ne? Ich hatte den auch drauf.
Genau, für Windows gibt es den nicht mehr in der neuesten Version. Also das ist dann nur noch unter macOS. Genau.
Und Firefox
hatten wir. Firefox
natürlich hatten wir gesagt, genau.
Genau.
Okay, die habt ihr getestet. Wir können jetzt mal hier zumindest auf eine Sache, da hatten wir vorher schon drüber geredet. Ich gucke mal, ob man das hier dann zeigen kann. Dass, ihr habt immer so auch die Besonderheiten von denen. Die unterscheiden sich jetzt bei der Geschwindigkeit wahrscheinlich.
Nö.
Also außer jetzt, wir machen jetzt immer alles ohne Internet Explorer, oder? Können wir das jetzt quasi
alles? Wenn wir den ausklammern, ja. Nee, also so auch von den Komfortfunktionen sind die recht ähnlich mit so kleinen Besonderheiten, die jeder Browser hat, aber so von der Performance sind sie recht ähnlich. Ich meine, im Praktischen merkt man das halt auch nicht, ob da jetzt 500 Punkte bei dem einen Benchmark mehr sind oder weniger. Ne, und das kommt ja auch auf andere Sachen dann noch an. Wenn die Internetleitung lahm ist, dann bringt es nichts, wenn der Browser noch so schnell ist, ne? Oder solche Sachen. Ja. Genau. Aber wir haben die Benchmarks natürlich trotzdem gemacht, um das nachzuprüfen und den Fokus darauf gelegt, was so für Sonderfunktionen die Browser mitbringen. Und wie sie sich dann im Prinzip unterscheiden. Genau.
Welchen benutzt du denn jetzt privat?
Ich benutze immer noch Chrome, aber durch den Test habe ich mir Opera wieder genauer angeguckt und war so ein bisschen überzeugt, weil die Oberfläche einfach toll ist oder die, besonders die Lesezeichenverwaltung finde ich bei Opera viel gelungener als beim Chrome. Da ist sie doch sehr hässlich und minimalistisch vielleicht. Und Opera, die haben sich sehr viel Mühe gegeben mit der Gestaltung, mit der Oberfläche. Sie hatten ja zwischenzeitlich viele Funktionen nicht, die mussten erst nachgereicht werden und inzwischen ist eigentlich alles Wichtige da, ne, inklusive Synchronisation und so, was ich persönlich sehr wichtig finde, ne, zwischen Mobilgeräten und anderen Geräten, dass das synchronisiert ist alles. Aber ich bin immer noch bei Chrome hängen geblieben. Also er ist auch eigentlich der beste Browser, das ist bei uns auch rausgekommen, dass Firefox und Chrome eben doch das Maß aller Dinge ist, ne, von der Performance, von den Funktionen her, von der Erweiterbarkeit her, von der Sicherheit her und so weiter. Aber eben die anderen bieten so interessante Besonderheiten und ich muss sagen, dass der Edge-Browser mich positiv überrascht hat. Also der ist wirklich angenehm.
Ich habe es hier mal aufgemacht, weil du hast mir extra noch erzählt, also ich habe ihn ja drauf jetzt, seit ich Windows 10 zum zweiten Mal habe und du hast gesagt, dass man hier drauf malen kann. Ich zeige das jetzt erstmal vor, dann musst du mir sagen, wozu.
Genau, also
ich habe jetzt keinen Touchscreen, das war natürlich der.
Das ist wunderschön.
Wundervoll, trotzdem. Ne? Also ich habe mir jetzt hier
Windows 10
ist wichtig.
Schön malen,
sieht man das? Genau, also ich kann malen. Ich habe hier, was habe ich hier noch? Gelb.
Ummarkieren. Ja, das ist halt so eine Besonderheit, ne? Oh ja, schön.
Und was kann ich jetzt mit den Notizen machen? Also ich meine, das ist jetzt ganz hübsch. Kann ich jetzt einen Screenshot von machen oder?
Also du hast jetzt auf einer Webseite rumgemalt, oder?
Ja, ich habe aber wahrscheinlich nur drüber. Also ich habe, das ist ja jetzt nur ein Overlay. Wozu?
Ja, was weiß ich, wenn du mit irgendwem eine Reise planst oder was und dann findest du ein tolles Hotel und dann kannst du deine Anmerkung gleich auf die Website schicken, kannst das abspeichern und teilen mit den Leuten, mit denen du die Reise planst. Ah, sowas zum Beispiel.
Also das heißt, ich kann das jetzt hier speichern als, genau. Achso, in OneNote natürlich.
Dann kannst du es genau da ablegen oder an irgendwem verschicken.
Ach, direkt als Favorit speichere ich das jetzt mit den Notizen oder sehe ich das
genau,
richtig?
Genau, das auch. Ah. Oder wenn du Websites entwickelst und du findest 1000 Fehler, kannst du die alle markieren und dann in die Abteilung schicken, die dafür verantwortlich ist. Mal, guck mal, das ist alles.
Ein relativ häufiger Use Case bei uns.
Ja. Okay, da muss man nochmal ausprobieren. Also noch bin ich nicht so ganz überzeugt, aber das liegt wahrscheinlich
das
auch
liegt
an meinen Malkünsten.
Dass du ein Touchpad benutzt dafür.
Ja, weil nichts funktioniert in dem Fall. Was benutzt ihr denn?
Ich arbeite ja auf ganz vielen verschiedenen Rechnern. Ich benutze eigentlich alles Mögliche. Ich stelle immer wieder fest, dass ich auf den Internet Explorer zurück muss, weil bestimmte Sachen nicht funktionieren mit Edge. Also ich habe irgendwelche Anmeldegeschichten, ganz simple HTTP-Authentifizierungssachen, die gehen mit. Die macht Edge einfach nicht.
Okay.
Ja. Da muss ich unter Windows 10 tatsächlich den Internet Explorer bemühen. Das ist absurd.
Das ist schrecklich.
Ja. Ansonsten bin ich viel mit dem Safari unterwegs auf macOS.
Ja. Ja, okay.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Also bei Edge, ich habe auch Windows 10 jetzt zu Hause. Also ich benutze in der Regel wahrscheinlich am meisten Firefox. Benutze Linux, Windows und das ist einfach so eine Gemeinsamkeit. Mhm. Ne? Ich benutze auch Chrome manchmal. Also ich habe manchmal komischerweise läuft unter Ubuntu laufen bestimmte Sachen unter Chrome besser. So Flash-Geschichten, weil der Flash halt direkt eingebaut hat. Manchmal funktioniert es halt besser. Aber in der Regel versuche ich Firefox zu benutzen, so aus so einer inneren Überzeugung.
Da sind wir uns sogar mal einig.
Für genau. Eine Verbesserung des Internets oder so.
Das habe ich früher mal allen installiert, wo ich die Rechner gemacht habe. War immer, habe ich dann immer Firefox drauf gemacht. Also früher.
Naja, so weit bin ich nicht gegangen.
Naja, wenn man sich's aussuchen kann, was die dann benutzen, war es halt Firefox. Das war ja so, also ich habe auch im Test gelesen, also in Deutschland ist immer noch so das letzte gallische Dorf, wo Firefox vorne ist. Überall anders hat Chrome schon.
Genau. Überholt. Weltweit ist Chrome so die Nummer eins, aber in Deutschland ist Firefox halt noch verbunden.
Weil die ganzen Eltern weiterhin das Firefox
was du ihnen installiert hast.
Nur ich, das haben andere auch gemacht.
Du bist schuld eigentlich, ja.
Ich bin natürlich schuld. Aber in dem Fall ist es ja, wir haben jetzt auch die letzten Wochen was gesehen, was die Browser jetzt wieder, also Chrome und Firefox sind sich immer ähnlicher geworden eigentlich, so von Geschwindigkeit und auch solche Sachen. Ja. Aber jetzt gibt es einen Unterschied, der auch erstmal bleiben wird, oder? Also jetzt Firefox hat jetzt seit 2 Wochen so ein Adblocker, der nicht Adblocker heißt.
Genau, also er soll dich vor Tracking schützen in dem privaten Tab, was man öffnen kann. Und eine Nebenwirkung ist, dass man Werbeanzeigen oder weniger Werbeanzeigen sieht. Also dieses Ganze, was blinkt und sowas, das sieht man dann nicht mehr. Also im Prinzip ist es ein Werbeblocker, der in Firefox jetzt eingebaut ist. Mhm. Das ist schon eine Besonderheit, die man bei anderen Browsern erstmal nachrüsten muss.
Genau. Und die ja von Chrome wird die nicht von Haus aus mitbringen. Also das
Nein.
wäre, genau, also Google wird das nicht machen. Und bei Firefox ist die Frage, ob das irgendwann auch ins normale Fenster kommt.
Ja, das ist möglich, genau. Ja.
Also da würde ich auch sagen, die kriegen auch noch eine Menge Geld von Google. Also Mozilla, das halte ich relativ unwahrscheinlich. Also ich habe damit so ein bisschen rumgespielt. Ich finde irgendwie so viel Werbung blockt der gar nicht. So in meinen, ich hatte das gelesen auch bei uns, die Online, und habe gedacht, oh, der blockt dann ja bestimmt alles und eigentlich.
Ist ja die Frage, ob jetzt, das ist jetzt 2 Wochen her, wahrscheinlich schon wieder, dass sich die Seiten anpassen.
Das vielleicht auch. Und es geht ja darum, Werbenetzwerke, die dich quasi ausspionieren und ein Nutzerprofil von Janning, dass die Art von Werbung vor allem geblockt wird. Also es geht ja hauptsächlich darum, deine Privatsphäre zu schützen und nicht darum, die Anzeigen auszufiltern. Also das ist nur eben eine Nebenwirkung.
Genau, also das heißt, es könnte ja sein, dass diese Einrichtung dazu führt, dass das insgesamt weniger eingesetzt wird. Also die Werbenetzwerke, die dich tracken. Also wenn das jetzt der Browser macht, ist ja, also ich meine, Adblock behauptet immer, dass sie das wollen.
Also natürlich, die Werbenetzwerke wollen ja so viel wie möglich über uns wissen. Also die werden sich vielleicht andere perfide Tricks überlegen, ne, das alles zu erfahren.
Wahrscheinlich ein Wettlauf wie mit dem Kopierschutz. Ne?
Naja, ich meine, die Tricks gibt es ja schon. Also es gibt schon seit Jahren Flash-Cookies, es gibt diese Super-Cookies.
Genau.
Also da gibt es alle möglichen Dinge, die man machen kann. Also es ist einfach nur so ein Katz-und-Maus-Spiel, glaube ich. Ja. Das wird einfach immer so weitergehen.
Im Moment ist halt das Spannende, dass halt die Browser sich daran beteiligen, oder zumindest der erste, und dass Firefox damit sich klar von Chrome absetzt, weil Chrome war so, also war jetzt ja vor allem unter IT-Lern ist es immer beliebter geworden. Also das habe ich halt das Gefühl gehabt, dass, weil es halt schneller ist, flüssiger und weil es nicht so aufgeladen ist.
Und die Entwicklertools sind halt toll, die benutze ich gerne. Okay. Die sind, das ist wirklich, mein Firefox hat auch gute Entwicklertools, das ist dann so eine Sache, was man persönlich besser findet und mir gefallen hat die Chrome-Entwicklertools besser, aber na gut. Ja.
Ich habe noch eine Frage, wenn ihr die alle getestet habt, mir fällt auf, dass so ein großes Ding, was die Browser, also was Chrome und Firefox ja wohl eigentlich auch eingeführt haben, sind, ist, dass Tabs unterschiedliche Prozesse sind.
Genau.
Ich habe das Gefühl, dass das bei Firefox nicht wirklich funktioniert.
Das ist auch noch nicht drin sozusagen. Das ist noch so ein Nachteil an Firefox, dass das immer noch nicht, also es ist eine Multiprozess-Architektur ist. Das ist halt an Chrome toll, ne? Wenn dann ein einzelnes Tab abstürzt und man hat 100 auf, dann ist es nicht so schlimm. Bei Firefox ist das ganze Programm dann, stürzt es ab und alles ist erstmal weg.
Ja, oder dein ganzes Betriebssystem.
Das passiert. Das passiert bei Firefox nicht.
Ich muss sagen, Firefox unter Linux schafft es, das komplette System manchmal mit einem Tab komplett in den Boden zu ziehen, dass du nichts mehr machen kannst.
Also bei Windows ist nicht System, aber Firefox kriegt es bei mir auch hin, dafür zu sorgen, dass ich mich ganz schön ärgere. Das hat auch so ein schön blinkendes Ding. Ich weiß nicht, ich habe ganz komische Fehler.
Ich finde mal diese Schildkröte so nett. Kennt ihr die Schildkröte? Firefox hat so eine kleine Schildkröte, dann sagt er, es sieht so aus, als ob Firefox langsam startet und dann schlägt er dir so Tipps vor und dann hat er so eine winzig kleine Schildkröte, die ist echt süß.
Und Chrome hat ja diesen T-Rex mit seinen kurzen Arm, wenn irgendwas
den
schief läuft.
Den kann man auch anklicken und dann kann man spielen.
Ja, wenn es Internet nicht geht, hat man wenigstens das.
Ist das eine von den Kleinigkeiten, weil ich wollte ja noch fragen, nachdem ihr Vivaldi getestet habt, obwohl es ja noch nur eine Beta ist, was auch immer das in dem Fall heißt.
Also es ist noch nicht fertig entwickelt, ne? Es fehlen noch ein paar Sachen.
Also was hat es denn als Besonderheit oder was hat sich der Entwickler ist von Opera, glaube ich, ein ehemaliger.
Genau, ein ehemaliger, der sich gesagt hat, der nicht zufrieden war mit der Richtung von Opera, weil die ja ihre eigene Presto-Engine weggeschmissen haben und dann Chromium benutzt haben, also Chrome den Unterbau verwendet haben, was Vivaldi auch tut. Aber er hat die Funktionen, die Opera so einzigartig gemacht haben, da reingenommen, zum Beispiel diese Gesten, die es gab, Mausgesten. Also ich habe das selber nicht benutzt, kann ich diese Liebe nicht unbedingt nachvollziehen, aber vielleicht die Leute, die Opera lieb gewonnen haben, dass sie das dort bekommen.
Ist Mausgesten dann auch eher was für ein Touchscreen wahrscheinlich? Ist halt die Frage,
ich habe es ehrlich gesagt noch nie benutzt selber.
Ich habe jetzt hier wirklich, das war nicht clever, dass ich jetzt hier einen hingestellt habe, wo wir das alles nicht direkt drauf rummalen können.
Aber zum Beispiel der Vivaldi hat so eine Seitenleiste am linken Rand, wo du dir dein Facebook reinhauen kannst und der zeigt dann die Mobilansicht an. Ne? Das heißt, dieser wenige Platz wird dann auch sinnvoll benutzt, ne? So. Also man sieht das hier auf dem Spiel.
Also quasi den ganzen großen grauen Rand, den auch wir so wunderschön bei uns haben, kann man noch eine Seite reinpacken.
Da ist dann die Leistung, da ist Facebook drin oder dein Twitter-Feed und das läuft so durch. Das ist praktisch und ganz nett und schön, ja.
Die Frage, ist das eine Lösung für ein Problem, das man hat oder ist das so?
Wäre unheimlich ablenkend, fände ich.
Also Twitter wäre ablenkend.
Aber ich folge auch sehr vielen Leuten auf Twitter, ist vielleicht auch das Problem.
Ja, bei dir muss das ganz schön schlimm aussehen. Das muss ich mir sowieso mal angucken, wie das bei dir durchrauscht. Aber also ich meine, ich mache das, also hier mache ich so dadurch, dass die Bildschirme ja auch so breit sind, dass ich eigentlich immer zwei Sachen parallel habe. Also wenn ich hier schreibe oder sowas, habe ich halt zwei Seiten auf.
Wahrscheinlich ist es gar nicht gesund, so viel auf einmal zu machen, sondern es wäre schöner, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, aber so sind wir wohl nicht mehr.
Machen wir jetzt
mit den Smartphones und
die Gesundheitsfrage, das muss man doch noch extra testen. Ich weiß nicht, das ist doch alles nicht gesund.
Ich finde, man kann bei Windows 10 kann man doch so schön zwei Browserfenster einfach so docken.
Ja, das sind ja schon vor ein paar Jahren Fenster erfunden worden, genau. Dafür,
Aber inzwischen ist es ja auch noch so bequem, dass ich irgendwie so vier machen kann, so ganz einfach mit Windows links oben und so und dann packt er die dahin. Das finde ich eigentlich, also das allein. Aber das mit dem Mobilfenster finde ich, das ist eine Idee.
Das ist eine schlaue Sache, genau.
Können wir mal angucken. Ich habe ihn jetzt hier nicht drauf, dann kann ich das nochmal probieren. Okay, also das heißt, es gibt nur eine Nicht-Empfehlung quasi der Internet Explorer, vor allem, weil er auch nicht weiterentwickelt wird, glaube ich, oder?
Ja, das ist vorbei. Also er kriegt noch Sicherheitsupdates und solche Sachen, aber es werden jetzt keine neuen Funktionen kommen oder sowas. Was bei Edge halt immer auch noch fehlt, sind Erweiterungen, die bei Chrome und Firefox eben noch neue Sachen dazu bringen. Das soll aber wohl kommen nächstes Jahr, hat Microsoft versprochen.
Also das heißt, Internet Explorer ist aber noch kein Sicherheitsrisiko. Also gibt es da schon Ankündigungen, wann das dann, ob der eingestellt wird? Und
ja,
wann?
Für ältere Versionen ab Januar 2016, also die ganz alten Versionen werden.
Was wäre das dann? 6? Ist 6 noch?
Nicht, sowas zum Beispiel.
6 ist doch die berühmte Version, die immer nichts konnte, oder? Internet, da stand immer drunter, ist extra optimiert für Internet Explorer 6. Oder also
6 ist, glaube ich, schon länger keine.
Also okay, ich habe neulich mal gelesen und gestaunt, was für Versionsnummern zu welchen Windows-Versionen gehören. Also okay, die waren irgendwie auch schon in der 95er
oder sagen. Also wenn das schon weg ist, dann...
Ja, aber ich glaube, sie müssen ja trotzdem was an Internet Explorer weiter patchen, weil der ist ja in Windows integral drin. Also jetzt bei Windows 10 weiß ich nicht, aber bis Windows 7
Also bei Windows 10 ist er auch noch. Ich habe ihn bestimmt
nicht... Er ist noch drin, genau, die Version 11.
Ja, das ist ja der Explorer, also der Windows Explorer und der Internet Explorer, die sind ja verschmolzen worden. Ja. Und ob sie das komplett durch Edge ersetzt haben oder ob da noch der Explorer rumspukt, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich wird er uns noch 20 Jahre erhalten bleiben.
Wirklich,
ja. Ganz weg ist er nicht.
Genau. Das heißt, ganz ohne Updates wird es da im Moment auch nicht gehen.
Okay. Genau. Na gut, aber wir haben ja genug Alternativen und da kann man auch mal ein bisschen rumprobieren, auch wenn man am Ende dann trotzdem wieder bei dem bleibt, wo man, also du bist noch nicht umgestiegen.
Noch nicht, nein.
Also Opa hatte ich ein paar Mal für Sachen, wo ich getestet habe und den fand ich sehr schnell und also ich finde ihn sehr, also er sieht sehr gut aus, aber es ist wirklich schwer, sowas zu wechseln. So
und er hat ja auch die Entwicklertools von Chrome, also eigentlich... Ja. Könnte ich den Umstieg wagen, ohne dass es jetzt große
Verluste bringt. Ich bin zu alt, um meinen Browser zu
machen. Opera ist auch im Notfall Windows drin.
Ja, ne, dann haben wir es doch. Dann kannst du hier noch, wolltest du das noch erwähnen?
Mein
Thema,
Premium,
genau.
Das, mein Premium-Heft.
Dein Premium-Heft.
Wo halte ich es denn? Egal.
Du solltest sagen, wie es heißt.
Oh, genau, ein Thema für unsere Zuhörer, was du noch als Heft mitgebracht hast. Wir haben es nämlich hier auch direkt liegen für euch. Das gibt es auch gerade.
Genau, wir haben ein CT-Wissen-Heft gemacht zum Thema Bloggen und stellen vor, wie man bloggt, was man alles machen kann, wie man mehr Erfolg hat, wie man WordPress so ein bisschen ausreizt und mit Plugins, welche Plugins es gibt. Und all das steht hier drin. Das ist für Blogger total interessant.
Für alle Browser.
Genau.
Danach, nach dem Lesen. Ja. Genau, und jetzt kommen wir wieder zu dem wöchentlichen Deprimierthema mit Fabian Scherschel. Brauchst du eine eigene Rubrikname dafür?
Eigentlich ist es diesmal irgendwie nur so ein merkwürdiges Thema. Also diese Woche haben wir entdeckt, dass Dell auf Geräten ein eigenes Zertifikat installiert hat. Was an sich schon mal erstmal so ein bisschen...
Also auf Geräten heißt PCs oder alles Mögliche?
Auf PCs. Ich glaube, entdeckt wurde es auf dem Laptop natürlich auch. Also erstmal hört sich das schon mal sehr merkwürdig. Also das will man eigentlich nicht. Man hat ja in Windows hat man ja eine Zertifikatsinfrastruktur. Da sind Zertifikate, also CAs drin. Denen wird vertraut aus bestimmten Gründen. Und da ist schon fragwürdig, ob 2, 3 von denen, ob man dem vertrauen will. Aber das ist schon mal... Mhm. Ne, das hat jeder. Und... es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, da sein eigenes Zertifikat reinzumachen. Also es gibt schon Gründe, aber eigentlich willst du das als Nutzer nicht haben. Yeah. Also Firmen machen das manchmal, wenn sie zum Beispiel irgendwie SSL abfangen müssen, dann müssen sie aber in der Regel eigentlich dem Mitarbeiter das sagen, dass sie auf dem Arbeitsrechner ein eigenes Zertifikat installieren und dann irgendwie SSL-Verbindungen abfangen. Und Dell hat das jetzt quasi auch gemacht. Die haben auf den Rechnern, die du kaufst dir einen Dell-Rechner, dann ist da ein Zertifikat drauf. Mit dem sie irgendwelchen Datenverkehr absichern, haben sie gesagt. Also das dient dazu, irgendwie, sie sagen anonym Nutzerdaten, also wenn du ein Problem hast, ne, also wenn du jetzt ein Problem hast und Dell anrufst und sagst, ich habe den und den Rechner mit der und der Service-Nummer, dann können sie halt da Daten sammeln und die verschlüsseln. Mhm. Warum sie das mit ihrer eigenen CA machen, ist uns nicht so ganz klar.
Sie könnten auch einfach auf bestehende Strukturen zurückgreifen.
Genau, es ist auch nicht einfach ein normales Zertifikat da drauf, was da drauf ist, sondern wirklich eine RootCA. Also sie können damit beliebige andere Zertifikate ausstellen. Also sie können auf diesem Rechner, sie können sich ein Zertifikat für google.com ausstellen und dieser Rechner erkennt das dann an. Also okay, Google war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die Pinning machen, aber zum Beispiel Bing. Bei Bing funktioniert. Die können für Bing.com ein Zertifikat ausstellen. Und wenn du dann so einen Dell-Rechner hast, dann können die deinen Traffic, den du eigentlich verschlüsselt zu Bing schickst, können sie mitlesen, ohne dass du das irgendwie merkst.
Okay.
Das ist schon mal blöd. Jetzt kommt der wirkliche What the fuck-Moment, um es mal auf Englisch zu sagen. Sie haben da auch die privaten Schlüssel für dieses Zertifikat auf den Rechnern gehabt.
Ja.
Das heißt, die sind jetzt in der Welt. Das heißt, jeder kann jetzt Zertifikate ausstellen, denen diese Dell-Rechner vertrauen.
Oh.
Also jetzt nicht mehr, weil nachdem das entdeckt wurde, hat Dell ein Update rausgebracht, um dieses Zertifikat zu entfernen.
Aber es sind ja wahrscheinlich noch eine Menge Rechner nicht geupdatet. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass das...
Wenn ich einen Dell-Rechner habe, dann muss ich ganz schnell losgehen und versuchen, diese Zertifikate zu finden und zu entfernen.
Genau, es gibt, das könnten wir vielleicht in die Shownotes, also wir können in unseren Artikel, den wir Heise Online, da ist ein Link drin. Es gibt einen freien Journalisten, Hanno Böck, der hat auf seiner Seite so einen Test gebaut, da kannst du gucken, ob du diese Zertifikate hast.
Ja.
Also du kannst sie ausstellen, du kannst halt in Windows, das ist halt in Windows in dieser Zertifikatsinfrastruktur, kannst du reingehen und sagen, ich vertraue diesem Zertifikat nicht mehr. Aber trotzdem ist
das
es
machen
eigentlich...
Das machen ja nur Leute, die auch updaten. Also jetzt mal, das ist die gleiche Zielgruppe, die ihren Rechner schon geupdatet hat.
Also was uns total dabei überrascht hat, ist halt, wie sie auf die Idee kommen, sowas zu machen.
Ja.
Und es haben sich halt, also Sicherheitsleute haben natürlich gesagt, oh mein Gott, ich meine, Lenovo hatte schon so eine Geschichte vor einiger Zeit, jetzt Dell auch noch. Wie kann man sowas machen? Was uns aber auch sehr überrascht hat, ist, dass das irgendwie sonst so keinen interessiert hat. Also wir haben zum Beispiel Datenschützer gefragt, ob sie dazu nicht irgendwie einen Kommentar abgeben wollen und haben irgendwie nicht so viel gehört. Ich vermute,
ist das eine Verständnis? Also vielleicht eine Verständnisfrage?
Das würde ich auch vermuten. Also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ne? Also, aber man würde eigentlich meinen,
aber die Konsequenzen kann man ja, hast du ja gerade
auch. Also die Konsequenzen sind, dass jeder im Moment, wenn dieser Rechner dieses Zertifikat hat, jeder da deinen verschlüsselten SSL, also nicht nur, es ist nicht nur SSL, das ist die Zertifikatsinfrastruktur von Windows. Also jedes Programm, was irgendwie Zertifikate benutzt, um irgendwas zu verschlüsseln, ist davon betroffen und ich kann dann einfach alles mithören, was dein Rechner.
Ja, oder wahrscheinlich ist es auch so, wenn du eine gefakte Bank besuchst, dass dein Rechner die als echte akzeptieren würde. Ne? Also das könnte noch verheerende Folgen
oder
haben.
Oder ich könnte damit Schadcode signieren.
Ja.
Also Windows prüft du Sachen runterlässt, die Signatur und sieht dann einfach, das ist signiert, das ist okay, dem vertraue ich.
Also hat das schon jemand ausgenutzt? Gibt es da schon Berichte, dass jetzt also jemand anders, was du gesagt hast mit den Schlüsseln, das war... Also das werden nicht alle jetzt schnell updaten.
Also, wir wissen im Moment von noch keinen Fällen, aber ich denke mal, dass das also es kann eigentlich gar nicht anders sein.
Ja,
das ist jetzt ein paar Tage her.
Ja.
Das hat das ganze Netz gelesen. Ich bin mir sicher, dass das schon in einigen Exploit-Kits drin ist.
In Baukästen wird es auftauchen. Ja.
Genau. Also das ist relativ ungeschickt, sowas zu machen.
Wäre die Frage, ob es nicht vielleicht trotzdem vorher schon jemand, ich bin ja nun immer bei den Geheimdiensten, ob das nicht trotzdem schon jemand mitbekommen hat. Also das machen die dann wahrscheinlich nicht erst seit gestern. Also ich meine, welche Rechner sind denn davon?
Also da sind nicht alle Rechner von, Dell hat etwas, das nennt sich Dell Foundation Services. Das nutzen die, um so Support-Dinge zu machen. Mhm. Also die haben ja so, Lenovo hat das auch, also wenn du so einen Rechner mal gekauft hast, dann hast du immer so eine Service-Nummer und wenn du ein Problem hast, kannst du da anrufen und dann können die im Zweifel auch, also es gibt auch Firmen, die das machen, dass die dann mit Remote da drauf gucken können. Mhm. Und darüber läuft das halt. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Dell-Rechner gekauft hast und aus irgendeinem Grund den komplett neu installiert hast, also formatiert hast und diese oder Windows einfach neu installiert hast, dann hast du diese Foundation Services nicht, dann hast du das Problem nicht.
Okay.
Und natürlich, wenn du ein anderes Betriebssystem drauf hast, wenn du Linux drauf hast, das kümmert sich darum auch nicht. Was lustig ist, dass Mozilla, also Firefox und Thunderbird, davon nicht betroffen sind, weil sie diese diese Zertifikatsinfrastruktur von Windows nicht verwenden, sondern ihre eigene mitbringen. Die haben ihre eigenen Zertifikatslisten.
Okay.
Und Webseiten, wenn die Pinning machen, also SSL-Pinning, da haben wir auch das schon mal drüber geredet vor einiger Zeit, dann das ist auch ein Weg dagegen, weil die dann feststellen würden, dass das Zertifikate sind, die von einer anderen CA ausgestellt sind.
Weil du es gerade gesagt hast, gibt es Linux-Rechner von Dell, die du kaufen kannst? Dann wäre die Frage, ob es
das
gibt es doch, oder?
Also ich habe sogar mal einen gehabt. Es gab mal einen, den konntest du, einen Dell XPS 13, glaube ich, den konntest du mit Linux kaufen. Aber da hast du halt diese Foundation Services nicht
drauf. Ach so, okay, und weil sonst wäre es ja...
Linux hat auch eine eigene Art, mit diese Zertifikate zu managen. Also du kannst das auf einem Linux-Rechner auch machen, natürlich. Du kannst natürlich da auch, wenn das vorinstalliert ist, irgendwelche Zertifikate reinschießen. Du hast vorhin gesagt, Geheimdienste, das halte ich für, es könnte natürlich sein, da kann man nie Nein sagen, das halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich, weil das ist super auffällig. Also,
ich meinte nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das beauftragt haben, aber die sind ja dabei, das zu suchen.
Auch die werden das benutzen,
dass sie es schon entdeckt haben oder hatten.
Wenn sie können.
Wie hat denn Dell das jetzt, haben sie da gesagt, das haben wir gemacht, weil und das ist total sinnvoll?
Also Dell hat gesagt, wir machen das aus diesen Gründen, weil wir halt da Support machen müssen und sie haben sehr schnell reagiert.
Okay. Naja, aber es ist ja, also okay, der Grund, aber warum man es so blöd macht, ist ja...
Gut, das haben sie nicht gesagt, das erwarte ich jetzt aber auch nicht so unbedingt. Was ich interessant fand, ist zum Beispiel, dass das BSI gesagt hat, schwere kritische Sicherheitslücke, aber die Firma hat ja vorbildlich reagiert. Das stimmt, die haben danach vorbildlich reagiert, aber man könnte schon darauf eingehen, warum sie sowas überhaupt von Anfang an gemacht haben. Also das sollte man, da sollten sie vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Ja, okay.
Also, schüttelt es auch nur mit dem Kopf.
Ich meine, auch so ein Zertifikat kostet ja jetzt nicht die Welt, selbst wenn es eine Weile gültig ist. Also es ist komisch, dass sie das, oder...
Also ja, sie könnten sich ja einfach ein Zertifikat von irgendeiner anderen sehen. Sie wollten wahrscheinlich, ich denke mal, wenn du aus Entwicklersicht denkst, einfach so, wenn du da eine CA drauf hast und du einfach irgendwelche Zertifikate signieren kannst, ist das natürlich praktisch. Ne? Naja, aber so sollte man nicht denken heutzutage als Entwickler. Also das ist ja das Kernstück von sicherer Kommunikation auf diesem Rechner. Da sollte man nicht dran rumspielen.
Das ist unser Plädoyer heute. Nicht so denken.
Macht euch keine komischen Zertifikate auf die Rechner.
Alle schön updaten und gucken und dann gucken. Also dann wird aber noch was kommen. Also wenn die jetzt da dran sind, dann werden die nächste Woche werden dann die Sachen kommen. Jetzt wirklich updaten, weil jetzt sind sie da draußen und gucken. Okay, gut. Also jetzt eher weniger böse als blöd und...
Ja, wenn du den Rechner hast, ist es schon blöd und es ist böse, aber es ist irgendwie so ein bisschen so, man liest das und denkt sich, wieso? Ja. Also es ist so ein Facepalm-Moment eigentlich.
Ja, natürlich. Es ist nicht nur, wenn man es liest, du hast es auch so erklärt, dass ich jetzt auch denke, ich habe es, glaube ich, nicht alles komplett verfolgt und bin jetzt angemessen schockiert.
Es zeigt, wie ausgeliefert man dem eigentlich auch ist und wie sehr man eigentlich den Anbietern Vertrauen entgegenbringen bis heute. Ne?
Und wie viel du jetzt immer noch machen musst. Also ich meine, du kannst nicht, du kaufst dich ein Gerät und sagst jetzt erstmal, gut, du musst uns lesen, also uns müsst ihr sowieso mal lesen, aber musst du lesen und dann musst du immer sofort updaten, wenn was ist. Ihr habt ja auch diese Update-Alarme und so, also es ist halt nicht so wie, weiß ich nicht, was anderes, wenn ich mein Herd kaufe, der läuft einfach.
Na, da das kommt jede Woche in der Zeitung. Also das kommt jetzt mit deinem Herd auch. Der kriegt jetzt auch das Internet und es wird alles nur noch schlimmer.
Ja gut, mal gucken, ob es dann besser schmeckt. Okay, ja, dann haben wir das geklärt für die Woche. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen tschüss bis nächste Woche.